Herzlich willkommen zur Episode 100. Es ist ein Wahnsinn. Und die 100 passt auch super gut zum Thema des Buch heute, The Culture Map, Decoding How People Think, Lead and Get Things Done Across Cultures. Geschrieben hat es Erin Meyer. Es ist schon von 2015, doch hat es absolut universelle Geltung, würde ich mal sagen. Und warum passt für mich für die 100er Folge so gut? Weil es auch so ein Spektrum von vielen verschiedenen Perspektiven abbildet. Und das tut mein Podcast ja auch mit den vielen Büchern. Insofern freue ich mich total, denn dieses Buch hat mir die liebe Sabine Meyer vorgeschlagen. Du bist von TaxDome, da haben wir uns auch kennengelernt in dem Zusammenhang. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und dann, wie du auf dieses Buch gekommen bist.
Ja, super. Herzlichen Dank für die Einladung, Angela. Ja, ich bin die Sabine, wie du schon gesagt hast. Ich arbeite bei TaxDome, in einem multikulturellen Team und habe das jetzt schon mehrere Jahre gemacht. Hier nochmal ganz extrem, weil wir wirklich globale Teams haben, über verschiedene Zeitzonen hinweg. Und wir sind eine reine Remote-Company. Das heißt, wir haben natürlich die Herausforderung, zusätzlich zu den interkulturellen Themen auch noch diese Entfernungen und so weiter. Da kommen einige dieser interkulturellen Themen nochmal ganz besonders zum Vorschein. Auf das Buch bin ich gekommen, tatsächlich super spannend, auf Empfehlung eines Marketingverantwortlichen von HubSpot. Ich habe mir da so eine Konferenz angeguckt. Da ging es darum, wie man Content über globale Märkte hinweg möglichst effizient aufbereitet. Das Thema Localizing statt Translation. Und HubSpot kennt ja jeder, ne? HubSpot ist ja ein Riesentool. Und die haben unglaublich viel Erfahrung hier. Und einer der Verantwortlichen für dieses Content Management hat eben dieses Buch empfohlen. Er hat gesagt, jeder Marketingverantwortliche, der international tätig ist, muss das gelesen haben. Das habe ich dann ernst genommen, habe mir das Buch geholt und ja, und dann hatten wir uns mal eben getroffen und drüber unterhalten und herzlichen Dank, dass wir jetzt hier sind und ich fühle mich auch wirklich geehrt, dass ich bei der 100. Folge dabei sein darf. Ja, eine Auszeichnung.
Wunderbar. Ja, ganz kurz das Buch, worum geht's? Also natürlich, was der Titel schon verrät. Wie ticken die unterschiedlichen Kulturen und es geht um das Arbeitsumfeld. Also das gleich mal dazu gesagt. Und was ich so spannend fand, also die Erin macht es anhand von 8 spezifischen Themenfeldern, die besprechen wir auch gleich. Und was ich jedes Mal beim Lesen der einzelnen Kapitel erlebt und gespürt habe, ist, ich habe jetzt selber, also außer dass ich in England auf der Messe bin und dann ab und zu mal mit Amerikanern und Engländern zu tun habe, selber ja gar nicht so viel kulturellen Kontakt außerhalb meiner deutschen Blase. Aber ich habe so viel über mich gelernt. Ich fand es so lustig bei diesen, sie macht auch, muss man auch dazu sagen, es liest sich super schön, weil sie macht es mit ganz vielen Beispielen. Also immer aus ihrer eigenen Erfahrung, weil sie berät Unternehmen, sie berät internationale Konzerne eben, wie sie diese Herausforderungen bewältigen können im interkulturellen Zusammenhang. Und da schöpft sie aus dem Vollen, plaudert aus dem Nähkästchen und es ist so amüsant. Einerseits zum Lesen und andererseits macht es bei mir halt so ganz oft, oh meine Güte, bin ich deutsch, wenn man es mal so sagen will.
Absolut, aber da kann ich voll drauf einsteigen. Ich habe in vielen Ländern schon gelebt und ich habe diverse Kulturen schon mitbekommen und habe das große Glück, dass ich das als Kind schon machen konnte. Ich komme selber aus einer multikulturellen Familie mit Mehrsprachigkeit und so weiter. Das ist schon... Man ist, glaube ich, durchaus ein bisschen vorgeprägt und vielleicht etwas flexibler, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Trotz allem habe ich meine Kindheit in Deutschland verbracht und jedes Mal, wenn ich im Ausland gelebt habe, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht so viel über dieses Land gelernt wie über mich und meine eigene Kultur, über meine Prägung und über die unterschiedliche Wahrnehmung der gleichen Dinge. Und ich weiß noch, ich habe in Japan gelebt, das war, glaube ich, meine größte Erfahrung in diesem Zusammenhang. Ich durfte als Schülerin an einem Auslandsprogramm teilnehmen, war dort ein Jahr in Japan. Und damals war Japan, das war in den 90er Jahren, ne? Ich bin ja keine 25 mehr. Damals war Japan eine aufstrebende Wirtschaftsmacht. Da gab es viele Business Relations mit Japan. Ich habe gedacht, das könnte mir auch ein bisschen was für die Zukunft bringen. Und ich war aber immer schon unglaublich interessiert, gerade an fremden Kulturen. Mhm. Und ich fand das toll. Und ich habe aber dort immer wieder gemerkt, dass was für mich schwarz ist, ist für einen Japaner weiß und was und umgekehrt. Und hab mir sehr schwer getan damit, als ich wieder zurückgekommen bin und Menschen habe urteilen hören über andere, egal ob das andere Kulturen sind oder ob das einfach andere Einstellungen sind, wie auch immer. Also diese Intoleranz. Und für mich kam das gerade nach einer solchen Erfahrung als extreme Intoleranz an, dass man nicht sehen kann, dass was für mich schwarz ist, für den anderen weiß ist.
Ja, und warum ich das Buch wirklich, also auch selbst wenn man jetzt nicht in einem Konzern arbeitet, interkulturell, was ich wichtig finde, und das bringt jedem was, dieses Buch zu lesen. Wir haben ja auch in unserem eigenen Arbeitsumfeld ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben aus anderen Ländern kommen, die zwar auch in Deutschland aufgewachsen sind, aber mit Migrationshintergrund und so weiter. Oder wenn man sich jetzt eben gerade anguckt, wir haben einige Berliner Kanzleien, da kommt aus Polen, aus der Ukraine, da kommt aus Amerika, da eine Kollegin, die hat jetzt einen Inder, der studiert da Wirtschaftswissenschaften und er arbeitet bei ihr. Auch da nimmt es ja zu, und da mal zu verstehen, warum der oder die so reagiert. Und man vielleicht konfrontiert ist mit einer Reaktion, wo man sagt, was ist das? Will die mir? Schreibt die Erin ja auch immer wieder. Der größte Fehler, den du als Chef machen kannst, ist zu glauben, die machen dir das zum Fleiß. Ne?
Ja.
So antwortet er nicht, das ist eine Frechheit, so ungefähr, was fällt ihm ein, oder traut er sich nichts sagen? Also wir kommen gleich ja zu den Beispielen. Da steckt so viel kulturelles Wissen dahinter, was in dem Buch eben aufgeklärt wird, was ich unglaublich hilfreich finde im Zusammenhang mit jedem miteinander. Ja.
Ja, definitiv. Wir leben einfach in einem multikulturellen Umfeld. Das ist so in unserem Alltag begegnet uns das tagtäglich, ob wir jetzt tatsächlich essen gehen oder ob wir irgendwo einkaufen gehen, also selbst in unserem privaten Leben und im beruflichen Alltag sowieso. Und ich finde einfach, ich glaube, der erste Schritt ist schon ein enormer, dass man sich dessen bewusst ist, dass mein Gegenüber nicht nur aus rein persönlichen Gründen handelt, sondern dass vielleicht kulturelle Gründe der Hintergrund seiner Handlungen sind und da seiner Approaches, seiner Ansätze zur Arbeitswelt. Ne? Ich muss immer wieder gerade, das Buch haben wir auf Englisch
Ja,
gelesen, ne? Das
genau.
liegt
Es gibt
ja auf
es auch nur
Englisch
auf
vor
Englisch.
mir.
Es gibt es auch nur auf Englisch. Genau.
Ja.
Und für die Hörerinnen und Hörer, damit das Verständnis da ist, was wird da beschrieben? Erin hat das in 8 Bereiche aufgeteilt. Die zähle ich jetzt einfach mal auf die Schnelle runter auf. Und dann gehen wir mal ein paar von denen durch. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, aber zumindest so mal Blinks in die einzelnen. Und sie macht es mit einer Skala. Also sie sagt immer, von auf einer Achse von links nach rechts gibt es immer zwei Gegenpole, zwei Extreme, und erklärt auch immer die entsprechenden Pole. Und auch eben sehr spannend, und auf dieser Achse positioniert sie auch die einzelnen Länder, so dass man gucken kann, wo steht Germany, wo ist USA, wo ist Großbritannien, wo ist Indien? Also sehr, sehr hilfreich, wenn man das dann nachvollzieht. Erster Punkt ist Kommunikation. Zweiter Punkt ist Feedback. Wie geben wir Feedback? Das dritte ist, wie überzeugen wir andere? Das vierte ist, wie entscheiden wir? Fünftens ist, wie bauen wir Vertrauen auf? Sechstens, wie kritisieren wir? Wie sind wir gegen was? Und siebtens ist Scheduling, also wie ist unser Zeitverhalten? Das ist achtens. Und da habe ich noch so gedacht, wow, jetzt bin ich total geflasht, weil wenn du dir die 8 Punkte nimmst und daraus dein persönliches Unternehmenshandbuch machst, so arbeiten wir hier, und diese Punkte abarbeitest, dann hast du ja ein tolles Miteinander-Handbuch, und kannst von vornherein kommunizieren, so ticken wir. Also das war so eine Idee, die ich dann beim Lesen hatte, wo ich mir dachte, auch dafür lohnt es sich wirklich, dieses Buch durchzulesen.
Definitiv. Also ich finde, ich habe jetzt von einigen Steuerkanzleien mitbekommen, dass sie Leitbildentwicklung gerade betreiben. Das ist ja jetzt auch ein ganz großes Thema. Und ich finde, das habe ich nämlich auch gedacht, als ich das so gelesen habe, ich gesagt, ja, das ist ja eigentlich, das sind die Punkte, die du zur Leitbildentwicklung hernehmen kannst und an denen du dich weiter entlanghangeln kannst. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja.
Ja, genau. Und nur um das auch nochmal zu betonen, das macht die Erin auch in ihrem Buch am Anfang, weil natürlich ist es jetzt Persönlichkeit oder ist es Kultur, was prägt uns? Und da sagt sie, da gibt es nicht entweder oder, sondern es ist halt auch immer beides. Also das muss man natürlich auch klar haben. Natürlich, wenn jetzt Germany auf der Skala ganz links ist, gibt es natürlich einzelne Personen, die abweichend davon woanders sich befinden. Aber so eine Grundprägung haben wir eben auch und mit unserer Kultur mitbekommen.
Ja, das ist richtig. Was, was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, was sie, wo sie nicht so ganz tief reingeht, ist in multikulturelle Familien. Das gibt ja bei uns, also wir leben jetzt hier zum Beispiel in Straßburg, unglaublich viele Familien hier in diesem Umfeld der EU. Die sind natürlich, die haben Eltern, sind Eltern aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturkreisen. Das sagt sie auch zu Beginn, dass sie das nicht noch eingehender betrachtet hat hier, weil sich das grundsätzlich, das ergibt sich in der Logik, dass es immer ein Mischverhältnis gibt.
Genau. So, und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Punkt. Da habe ich sehr viele schöne Punkte rausziehen können. Kommunikation. Und das war mir nicht bewusst, dass, das, ich weiß nicht, ob es linguistisch so auch erklärt wird, aber sie sagt, es gibt Kulturen, die sie nennt Low-Context und High-Context-Kulturen. Was bedeutet das? Low-Context-Kulturen, die sind dann von mir aus gesehen jetzt links auf der Achse und rechts sind die High-Context. Low-Context bedeutet einfach, es wird klar, eindeutig, präzise kommuniziert und High-Context bedeutet, es wird immer zwischen den Zeilen kommuniziert. Und das fand ich unglaublich interessant. Das war mir so gar noch nicht bewusst, weil sie zum Beispiel aufzeigt, man kann das sogar am Wortschatz festmachen. Wie viel Wörter verwendet ein Land oder hat ein Land als Wortschatz und ist es dann Low-Context oder High-Context? Und der Unterschied zum Beispiel ist, ich habe extra nochmal Perplexity gefragt. Übrigens, sagt man jetzt künftig nicht mehr ich google, sondern ich Perplexity. Das wäre mal noch eine neue Wortschöpfung.
Guter Punkt, ja.
Also, und warte mal, ich habe es mir rausgeschrieben. Sie macht ja das Beispiel Deutschland, na, England und Frankreich. England hat größenordnungsmäßig einen Wortschatz von 500.000 Wörtern. Das ist eine Low Context, also die haben viele Wörter, um alles klar auszudrücken. Frankreich, wusste ich nicht, hat nur 60.000 und
Hat
da
mich auch
läuft
überrascht.
alles zwischen den Zeilen. Und noch besser habe ich jetzt nämlich nachgeguckt. Portugal hat 500.000 bis 600.000 Wörter im Wortschatz und Japan nur 40.000 bis 50.000. Auch wieder Japan, absolutes. Und in Japan heißt es auch noch listening to the air, also die Atmosphäre erspüren und zuhören. Also auch da, die haben dann Begriffe auch noch dafür, die es bei uns gar nicht gibt. Und das fand ich total faszinierend.
Ja, super spannend. Und ich fand das, das war für mich ein Wahnsinns-Aha-Erlebnis, weil ich ja in einigen dieser Länder selber gelebt habe. Und ich gedacht habe, oh Mann, ich war der Elefant im Porzellanladen. Hätte ich das mal früher gewusst. Habe mich immer für interkulturell recht fit gefühlt. Ich habe durchaus gelernt, also ich habe, als ich Japanisch gelernt habe, war das für mich durchaus erstmal eine Hürde, dass viele Wörter gleich sind, beziehungsweise dass es gar nicht so viele Wörter gibt, um eine Sache zu beschreiben, während wir im Deutschen ja sehr exakt beschreiben, also unsere Poesie und wir haben eine literaturgeschichtliche Entwicklung hinter uns in diesem Land, dass wir mit Sprache so viel machen. Und das ist, wenn man in Japan ist, ist eben rein von den Wörtern her nicht übertragbar. Aber da passiert halt viel mehr. Da passiert eben mehr als nur das Wort weiterzugeben, sondern da passieren halt Blicke, Tonlage und so weiter und so fort. Listening to the air. Super, super spannend, wie sie das hier beschreibt. Und was mich sehr gewundert hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, wie hättest du denn Frankreich eingeschätzt?
Gar nicht so. Also hätte nie gedacht, also ich lerne gerade Französisch, ist aber eine andere Geschichte und wir sind sehr gerne in Frankreich unterwegs. Aber ich hätte nie gedacht, dass die so eine High-Context-Kultur haben im Sinne von, da läuft ganz viel Und zwischen den Zeilen, und sie haben auch, also in Frankreich gibt es dafür auch mehrere eigene Begriffe. Ne? Wir sagen ja immer nur zwischen den Zeilen. Ich glaube, sonst kennt man im Deutschen da keinen Begriff. Aber sous-entendu oder le deuxième degré. Und das finde ich dann auch wieder. Du merkst dann ja anhand dieser Begriffe, dass das eine Bedeutung hat in dieser Sprache, dass eben zwischen den Zeilen kommuniziert wird. Ja, hätte ich auch, war ich verblüfft.
Ja, war ich total geflasht. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir leben ja unter anderem auch in Straßburg. Jetzt gut, Straßburg kann man jetzt nicht unbedingt gleichsetzen, sicherlich mit Restfrankreich, aber trotz allem war das für mich, das war für mich eine der überraschendsten Dinge tatsächlich in diesem Buch, dass Frankreich als High Context Culture gilt.
Ja, und was ich aber im Buch auch immer total schön finde, also bei diesen einzelnen Themenbereichen, sie erklärt auch immer, warum das so ist. Oder ich weiß jetzt nicht, ob das eine wirklich nachgewiesene wissenschaftliche Erklärung ist, aber zumindest nähert sie sich einer Erklärung an und sie sagt zum Beispiel an der Stelle, woran liegt das? Eine High-Kontext-Kultur ist einfach eine Kultur, die schon lange existiert. Also wo einfach dieses Verständnis miteinander schon sich auf Jahrhunderte gründet und macht ein sehr schönes, anschauliches Beispiel, nämlich nimm ein Ehepaar, die 30 Jahre verheiratet sind. Die gucken sich einmal in die Augen und wissen, was der andere denkt. Die müssen das nicht aussprechen. Und genau das ist dieser Effekt von den High Culture Kontext, vom High-Context-Kulturen, dass die eben, die müssen nicht explizit dazu sagen, was sie denken, weil klar ist, dass der andere das weiß, dass er das mitbekommt.
Das heißt ja dann auch eigentlich, dass alle Inselstaaten kulturell ja eigentlich auch immer grundsätzlich eher High-Context sind, aufgrund der historischen Entwicklung. Also ich fand auch sehr spannend, wie Sie diesen, wie Sie zu diesem Beispiel, das ist natürlich super plakativ und war aber wirklich hilfreich, wie Sie das auch noch historisch begründet. Ne? Also wie Sie vieles, vieles übrigens in diesem Buch bezieht sie immer wieder auf die historischen Hintergründe, die Entwicklung dieser Kulturen. Die Vermischung auch mit anderen Kulturen oder eben Nicht-Vermischung mit anderen Kulturen und so die wesentlichen Punkte in der Geschichte. Und also zusätzlich zur sozialwissenschaftlichen, anerkannten sozialwissenschaftlichen Forschung bringt sie eben auch so die Historie dazu. Und das fand ich sehr spannend, weil das natürlich sehr gut erklärt und aufzeigt, warum zum Beispiel Japan eine High-Context-Culture ist. Das ist geografisch allein auch schon bedingt und dann historisch. Und warum die USA das eben nicht sind, wo dann die Settler eine ganz andere Lebensform hatten. Die sind dahin und haben dann auch einen ganz anderen Aufbau betrieben, sind viel jünger in ihrer Geschichte und sind da ja auch schon Multikulti gewesen. Die mussten sich ja irgendwie zusammenraufen. Und haben dadurch das ja nur mit Klarheit geschafft, mit ganz eindeutiger Kommunikation, um Missverständnisse zu verhindern und zu vermeiden. Das finde ich an diesem Buch unglaublich toll. Also ich finde einfach ihre Art, wie sie dieses Buch aufbaut, finde ich, macht es zu einem super spannenden und gleichzeitig lehrreichen Objekt. Das ist
Ja,
und lustig auch, ne? Also ich habe an vielen
genau.
Stellen nicht
Genau.
lachen müssen.
Genau. Und was mir da auch dann klar geworden ist, also ich weiß ja nicht, ich lese ja auch sehr viel amerikanische Sachbücher. Und jedes Mal denke ich mir, oh mei, jetzt sagt er das zum dritten Mal. Das kann man jetzt aber auch mal kürzer haben. Und dann schreibt Erin, das muss ich einfach vorlesen, weil es so gut ist. The traditional American rule for successfully transferring a powerful message to an audience. Also wie erklärt man jemandem was in Amerika? Tell them what are you going to tell them, then tell them what you've told them. So, also, man muss es einfach fünfmal sagen und immer wieder zack, zack, zack. Ja, genau, so ist es. Nervt mich total. Ich finde es immer furchtbar. Ich denke mir, meine Güte, die 300 Seiten hätten wir auf 150 auch untergebracht.
Ja,
Aber
oder
genau
auch auf
das ist es.
Präsentationen, ne, wo du denkst, danke, jetzt, ich hab's jetzt verstanden. Ich brauch's nicht
Ja,
nochmal. Ja.
genau.
Es wäre mal interessant zu sehen, es wäre mal der Next Step, wie das in der Filmbranche ist, weil mich das bei Filmen manchmal auch tierisch nervt, wo ich denke, Leute, jetzt habt ihr mir ja einen Charakter vorgestellt, können wir jetzt bitte weitermachen? Und gerade bei großen Hollywood-Blockbustern wäre mal interessant zu sehen, ob das tatsächlich auch auf dieser amerikanischen
Ja.
Prägung beruht.
Ja, genau. Und da kommt auch ein Beispiel, weil sie auch in dem Zusammenhang erklärt, wie funktioniert die Meetingkultur. Und sie vergleicht England und Frankreich. Und vielleicht, um das auch nochmal dazu zu sagen, das betont sie auch immer wieder und es ist auch wichtig an der Stelle. Es geht nicht um die absolute Position auf der Skala, sondern immer darum, wo stehst du mit deiner Kultur im Verhältnis zu einer anderen Kultur und je nachdem musst du anders agieren und umgehen mit denen. Und dann bringt sie, das wusste ich auch nicht. Also England, würde ich mal sagen, ist dann Deutschland sehr nahe von der Meetingkultur her. Was passiert da? Es wird was besprochen, dann wird zum Abschluss zusammengefasst, was haben wir besprochen, was sind die To-Dos, wer hat was zu tun und dann geht man auseinander. Und sie war in Frankreich bei einem Meeting dabei. Und hat halt gedacht zum Schluss, ja, okay, jetzt kommt dieses Recap und was ist passiert? Et voilà, alle stehen auf, umarmen sich, war ein tolles Meeting und gehen. Keiner sagt was von wegen, wer hat jetzt was zu tun? Das ist genau da dieses, das ist ein Selbstverständnis bei den Franzosen, das muss man nicht wiederholen, das ist genau diese High-Kontext. Und sie war so völlig verblüfft und beschreibt es halt so nett, ne, nach dem Motto, was ist jetzt hier los? Wer tut jetzt was und wie funktioniert und passiert dann auch wirklich was? Also finde ich so, so spannend, das dann in diesen Vergleichen dann mitzulesen.
Ich habe mir dann oft gedacht, gerade das Beispiel, das du bringst, das habe ich selber erlebt. Ich habe einmal in einem deutsch-französischen Team gearbeitet und da hat es nur geknallt. Also ne, vor allem auf höheren Führerfunktionsebene, auf die Führungskräfte haben sich miteinander nicht verstanden und jeder hat über den anderen gemotzt, die Franzosen über die Deutschen, die Deutschen über die Franzosen. Wäre da einmal so ein Coaching gewesen, da hätte einer mal die Möglichkeit wahrgenommen, zu sagen, das ist vielleicht überhaupt nicht themenbezogen, sondern vielleicht haben wir hier ein kulturelles Problem, weil das ist ja so eindeutig in zwei Lager geteilt. Hätte man, glaube ich, damals, also hätte Fahrradkette, aber hätte man das damals, glaube ich, anders lösen können. Und ich finde es gut, dass das Bewusstsein heute deutlich stärker ist in solchen internationalen Teams, dass wir interkulturell uns auch weiterbilden müssen.
Ja, ganz genau. Und das ist auch das Schöne, bei den einzelnen Kapiteln gibt sie dann auch immer Empfehlungen. Also wenn du in einem multikulturellen Umfeld arbeitest, welche Kultur solltest du adaptieren, damit alle damit klarkommen? Und natürlich, das ist das Wichtigste überhaupt, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Also drüber reden und sagen, aha, okay, ihr seid aus Frankreich, wir aus England. Wir haben unterschiedliche Auffassungen zu den bestimmten Punkten. Deshalb werden wir so und so damit umgehen, damit ihr euch nicht wundert und so weiter und so fort. Also dieses klar sagen, was Sache ist. Also da sagt's ja, in multikulturellen Teams ist die Low-Context-Kultur die richtige. Also klar, präzise sagen. Man muss es den anderen dann einfach nur mitteilen, dass man so kommuniziert.
Ja, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich rausgezogen habe, ist auch, dass man über seinen Führungsstil kommuniziert. Also, dass man nicht nur führt oder nicht nur managt, sondern dass man wirklich, wenn man ein internationales Team hat, und das ist was, das schreibe ich mir jetzt in Zukunft viel, viel mehr auf die Fahne, dass wir sagen, hör zu, wir sind ein interkulturelles Team. Mein Ansatz ist so und so. Und ich mache das so und bitte lass uns den Kommunikationskanal offen halten. Falls es Fragen gibt oder Unsicherheiten, lasst uns darüber sprechen und das wirklich klar machen. Sie beschreibt ja auch weiter hinten im Buch, dass ihr das selber passiert ist, im schwedischen Umfeld, ne, dass ihr Chef zwar gesagt hat, ich bin, ne, ich führe so und so und das ist mein Kommunikationsstil. Da ging es mehr um Entscheidungsfindung und Hierarchien und diese Konsensus oder Top-Down und dann hat sie das trotzdem nicht verstanden, ne? Weil sie halt doch so amerikanisch geprägt war, dass sie einfach nicht wahrgenommen hat, wie sehr sie eigentlich involviert war. Und ich finde, das ist etwas, was wirklich hilfreich ist. Also man kann ganz viel rausziehen. Also ich für meinen Teil konnte unglaublich viel rausziehen und was ich auch wahnsinnig gut fand, ihre Empfehlung. Wie teile ich, also wann ist denn ein interkulturelles Team gut und wann, wofür kann ich ein interkulturelles Team gut einsetzen und wann sollte ich vielleicht darauf verzichten? Das fand ich einen ganz wichtigen Punkt. Den bringt sie relativ früh schon, dass sie sagt, wenn ich Kreativität haben will, dann sind multikulturelle Teams super, ne? Weil die sich gegenseitig natürlich aus vielen Ecken der Welt Input bringen. Wenn ich aber effizienzgesteuert bin, dann ist es besser, eher monokulturell zu arbeiten oder nur Menschen an Positionen zu anderen Kulturen zu haben, die da auch ein gewisses Know-how mitbringen. Also, dass man auch da in der Teamstruktur darauf achtet,
Ja.
wen man an welcher Stelle einsetzt, auch wenn es um Prozesse und Kommunikation geht.
Ja, ganz genau. Und das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist genau der Hintergrund auch, selbst wenn wir es kommunizieren und wissen, wir haben es mit einer anderen Kultur zu tun, du kommst ja trotzdem nicht aus deiner Haut. Es ärgert dich ja trotzdem oder du denkst ja, oh nee, nicht schon wieder. Da war ein so ein süßes Beispiel drin. Da geht es um die Hierarchien. Ein mexikanischer Boss und dänische Mitarbeiter. Katastrophe auf der kulturellen Ebene im Sinne, wenn es um Entscheidungen geht, weil die Mexikaner eher hierarchisch geprägt sind. Also der Boss entscheidet, sagt, wo es lang geht. Und bei den Dänen ist halt alles egalitär, alle sind beteiligt. Und der mexikanische Boss schreibt dann auch, also in dem Beispiel, er hat ein Interview mit der Erin und sagt, ich weiß das und ich weiß das schon seit Jahren, aber ich so oft sitze ich dann in dem Meeting und denke mir, Mensch, Jungs und Mädels, wisst ihr denn nicht, ich bin der Boss. Hört auf, mir alles kaputt zu reden. Ich habe keinen Bock drauf. Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil du kommst halt nicht aus dieser Haut raus. Also insofern ist das der wichtige Punkt, was du gesagt hast. Ich muss gucken, wie ich mein Team zusammenstelle für welche Aufgaben, weil du kommst ja trotzdem in dieses, ich ärgere mich oder ich will das nicht oder ich arbeite dann dagegen. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt bei der Hierarchie angekommen sind, da hatte sie auch ein Beispiel. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aus welchem Land, das war aus einem europäischen Land, eine Führungskraft nach China gegangen ist und dann mit dem Fahrrad in die Arbeit fuhr.
Ja.
Und das für das Team ein unglaublicher Affront war, weil was er nicht berücksichtigt hat, ist, dass das dass man in China, dass das auch sehr hierarchisch strukturiert, dass die Führungskraft auch Repräsentations Kraft ist für das und also für das Team. Je respektabler die Führungskraft, desto mehr Wert und Respekt bekommt auch das Team innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Organisation von anderen. Und das ist ein persönlicher Affront. So hat das Team empfunden, dass er sich nicht, wie es Sicherheit gehört, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zur Arbeit begibt oder so, sondern stattdessen mit dem Fahrrad fährt, was halt in China, ne, also nicht unbedingt der Funktion entsprechend ist. Und das musste er auch lernen. Er hat gesagt, das hat er erst gar nicht verstanden, warum die so komisch waren zu ihm, ne? Und die Lernkurve ist dann schon da. Und das Problem ist ja auch, dass das nicht unbedingt offen kommuniziert wird in China. Wir haben ja auch da, muss man, also, ne, dauert es, bis man dann merkt, was für Fehler man gemacht hat. Und das fand ich sehr
Ja,
schön, die Gespräche.
gerade, also wie du sagst, gerade in diesen Kulturen, die eben High-Kontext sind, also die eben alles immer zwischen den Zeilen vermitteln, da gehört es sich auch nicht, sowas direkt anzusprechen. Da kommt dann beim Punkt Feedback und Kritik geben ganz viel dazu. Und das heißt, selbst wenn er seine Mitarbeiter fragt, da kommen auch mehrere Beispiele im Buch, da werden Mitarbeiter gefragt, ja, sag doch mal, gebt doch mal Feedback, was haltet ihr denn davon und so weiter. Da sagt ja keiner was. Also wir springen jetzt in den einzelnen Punkten herum. Wir schaffen sowieso nicht alle 8 zu besprechen. Haben nämlich was Neues gelernt. Ich kannte nicht den Entscheidungsprozess in Japan, der Ringi heißt. War mir neu. Kanntest du das? Oder gut, wenn du in
Nee.
Japan warst, hast du davon schon gehört gehabt?
Nein, nein, ich war als Schülerin dort. Und also ich bin dort auf eine Highschool gegangen, ich habe dort in einer Familie gelebt. Ich habe aber, und deshalb musste ich auch genau da unglaublich schmunzeln, ich habe da in einer Familie gelebt, die selber auch sehr viel gereist sind in der Welt, aber trotzdem sehr traditionell waren. Und die haben so viele Elemente aus verschiedenen Kulturen auch bei sich in der Familie gehabt. Und ich habe das in diesem Buch, ist das alles wieder so hochgekommen, ne? Da konnte ich mich wieder an Situationen erinnern. Eine Erkenntnis war aber, ich habe bestimmt 6 Monate lang war ich wirklich der Elefant im Porzellanladen und habe nur Fehler gemacht, habe falsch gesprochen, mich falsch verhalten, aber es hat mir kein Mensch gesagt. Und irgendwann hat mich dann mal meine Gastmutter zur Seite genommen und hat gesagt, also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein. Lass uns das mal besprechen. Und dann hat sie mir ein richtiges Coaching gegeben und ich war total überrascht. Ich wusste als 17-Jährige damals nicht, finde ich das jetzt gut? So ein bisschen war ich auch pikiert und gleichzeitig war ich aber auch froh und erschüttert, weil ich habe alles falsch gemacht. Und sie hat es mir endlich mal gesagt. Und das ist aber auch tatsächlich sehr japanisch. Ein Japaner hätte mir nie erklärt, wie, na, was für Fehler ich hier gemacht habe. Und dann ging es natürlich auch um Entscheidungsfindung innerhalb der Familie. Das ist genau in Ringi abgebildet. Sehr interessant, ja.
Ich erkläre gleich, was Ringi ist und wie es funktioniert. Aber was jetzt einfach genau da wieder mit reinspielt, ist, es gibt ja ein ganzes Kapitel über Feedback geben, was genau da du schilderst. Und da gibt es eben die zwei Seiten, im Prinzip indirektes Feedback geben oder explizites, also direktes Feedback geben. Und auch da wieder hätte ich auch wieder nicht gedacht, dass die Franzosen und die Amerikaner da komplett wieder konträr auf den Achsen sind, weil bei den Amerikanern, sie sagt so schön, du musst drei nette Sachen sagen, bevor dann irgendwie mal ein bisschen die Kritik kommt. Also es wird immer in Watte gepackt. Das ist ja dieses, das hat sich ja etabliert als die Sandwich-Technik. No?
Genau,
Das
ja,
ist ja
kenne ich auch nochmal.
uramerikanisch. Und auf der anderen Seite gibt es eben Kulturen, da sagst du einfach gerade heraus, Mensch, Sabine, das hat mir jetzt aber nicht so gepasst, ne? Kannst du es mal abstellen? Da wird auch mal ein Schlagabtausch gegeben. Und hinterher, man nimmt sich das nicht böse, sondern ja, es ist doch gut, toll, dass ich jetzt weiß, woran ich bin. Und das wieder zusammenzubringen, fand ich unglaublich spannend. Und da, ich habe so gedacht, da gibt es im Buch eine Aufstellung, eine Tabelle, was die Engländer sagen und in Wahrheit meinen und was die Holländer sagen und in Wahrheit meinen. Und was die Holländer dann verstehen. Und einfach nur, wenn ein Engländer sagt, oh, with all due respect, also mit allem gebotenen Respekt, meint der Engländer, ich glaube, du liegst falsch. Was hört der Holländer? Oh, er hört mir zu. Also, er findet es gut. Also, wie man einfach über diese Worte, über diese Ausdrücke komplett daneben liegt, wenn man mit jemandem aus einer anderen Kultur sich unterhält. Das ist, also diese Aufstellung habe ich mich sehr amüsiert, aber sie ist einfach total gut, um das nochmal vor Augen zu führen, was da passiert.
Ja, definitiv. Das habe ich aber auch selber in UK oft erlebt, dass man sagt, we really have to have a cup of tea one day. Und dabei meinen die das gar nicht so, ne? Und wenn du da vor der Tür stehst und klingelst, gucken sie dich mit großen Augen an.
Ja, genau.
Aber Ringi,
Genau.
genau, also erzähl mal, das ist nämlich super spannend.
Das
Ringi.
Ringi. Ja,
Ja.
genau. Und zwar genau aus dem Grund, weil die eben Feedback nicht direkt geben, weil das in deren Kultur als unhöflich gilt, weil das absolutes Tabu ist, haben die sich einen eigenen Entscheidungsprozess entwickelt, ich finde ihn total toll, also ich finde ihn richtig gut, der bottom-up geht. Also eine Idee, irgendein Mitarbeiter hat eine Idee, dann bildet er erstmal ein Team von Gleichrangigen, mit denen bespricht er die Idee. Dann wird diese Idee an andere Teams von Gleichrangigen, also je nachdem, wie groß natürlich die Firma ist, gegeben. Dort wird sie kommentiert, vielleicht verändert, nochmal angepasst. Erst dann geht sie eine Stufe höher. Dort passiert wieder auf dieser Ebene das Gleiche, bis es dann irgendwann dem Boss als Idee von allen vorgelegt wird. Das finde ich irgendwie sehr klug im Sinne auch von, da kommt halt dann auch jeder zu Wort. Also da ist auch jeder beteiligt. Sie schreibt in dem Kapitel, wo es um Entscheidungen geht, es gibt Entscheidungen, also Decisions mit einem kleinen D und mit einem großen D. Das finde ich auch sehr schön bildlich, wo man sagt, das große D bedeutet, okay, die Entscheidung wurde getroffen und dann gilt sie. Und das erzeugt dieses Ringi. Und es gibt auch Entscheidungen mit einem kleinen D. Da wird halt mal einer sagt was. Die Amis machen das anscheinend so. Der Boss hat eine Idee, wirft sie rein. Ist die Entscheidung von einem getroffen, schnell. Aber sie kann sich im Laufe der Zeit ganz leicht auch wieder ändern. Also die verändert sich im Laufe der Zeit. Entscheidungen mit einem großen D sind fix, weil sie vorher mehr Zeit, im Prozess gebraucht haben.
Absolut. Und um das Beispiel mit der Familie dann mit dran zu hängen, das habe
Ja.
ich ja auch privat auch erlebt, dass die Kinder, wenn es um Entscheidungen ging, wie zum Beispiel, wir wollen in Urlaub fahren oder so, ne, dass ich das live erlebt habe und das auch sehr spannend fand, dass die Kinder untereinander diskutieren. Die Familie hatte drei Kinder, dass sie sagen, ja, wir könnten noch da und dahin. Dann wenden die sich an die Eltern, wir würden gern da und dahin. Haben aber schon unter sich einen Konsens getroffen, ne? Und da haben immer die Großeltern auch mit dem Haus gewohnt. Dann das den Eltern präsentiert, ne? Dann haben die Eltern das untereinander diskutiert und dann wurde das an die Großeltern weitergegeben, weil die hatten letztendlich die letztendliche Entscheidung.
Ja,
Also das
ja.
heißt, das ist ja bei den Japanern, ist das einfach
Ja.
integriert, das ist so eine Alltagsthematik. Wo würdest du uns denn als Deutsche sehen?
Also warte mal, da habe ich jetzt gar nicht im Kopf, wo sie es auf der Skala verortet hat.
Also ich
Aber
glaube, das
wir
war so
sind.
consensual und top-down. Das waren so diese zwei
Ja.
Extreme der Skala, ja.
Ja, genau. Aber also zumindest werden Diskussionen, also ich eher consensual, also
Absolut,
ne?
absolut.
Ne?
Ja,
So.
da bringt's ja auch so schöne Beispiele. Ja. Wir sind, und das fand ich super, super spannend, wir sind da wie die Japaner. Wir sind eher hierarchisch strukturiert. Aber in unserer Entscheidungsfindung consensual, also sprich gemeinschaftliche Entscheidungen werden dann, wenn die dann getroffen sind, aber auch umgesetzt. Also das steht dann. Wir haben eine Strategie entwickelt, die wurde abgenickt und dann steht die. Im Gegensatz zu den Amerikanern, die nicht hierarchisch sind, aber sehr top-down. Und ich habe immer, wenn ich mit Amerikanern gearbeitet habe oder amerikanische Vorgesetzte hatte, immer dieses Problem gehabt. Ich weiß das, und das ist, was du vorher beschrieben hast, das Bauchgefühl regt sich dann aber trotzdem jedes Mal. Wenn ich sage, Moment, wir haben doch was entschieden. Wie kann denn das jetzt eine Woche später wieder völlig anders sein? Jetzt habe ich alles gemacht, um diese getroffene Entscheidung umzusetzen, die Ressourcen bereitzustellen und alles. Und eine Woche später ist alles wieder anders. Und das ist das, was wir zu Beginn gesagt haben. Selbst wenn sich dessen bewusst ist, man ist geprägt und man, ja, und das erklärt, glaube ich, auch einiges. Ich werde nämlich, und das muss man leider dazu sagen, in diesen interkulturellen Teams muss ich mich als Deutsche manchmal so ein bisschen rechtfertigen dafür, dass unsere Prozesse in Deutschland so langsam sind, dass vieles so lange dauert, administrativ und so weiter. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, Mensch, eigentlich müsste ich jedem nur diese Skala zeigen.
Ja.
Das ist, ja, wir sind ja lernfähig. Aber vielleicht können wir uns ja alle so ein bisschen aufeinander zubewegen. Das musst du in solchen so Teams auf jeden Fall tun. Das kannst du aber nur, wenn du dir dessen bewusst bist.
Ja, genau. Was mir dabei jetzt aber auch einfällt und nochmal klar wird, also genau dieses, wie treffen wir Entscheidungen und wie gehen wir dann mit Veränderungen von Entscheidungen um? Es gibt eben sehr viele, also gerade weil so viel amerikanische Fachliteratur, also so Managementbücher auf dem Markt sind und wo dann so Methoden nach Europa, nach Deutschland rüberschwappen, wo dann das gefeiert wird, wie toll. Also diese Silicon Valley-Philosophie zum Beispiel ist in dem Sinne eine klassisch amerikanische, so, es wird eine schnelle Entscheidung getroffen, ne, dieses Fail fast und macht dann weiter, dieses Start-up-Denken. Dann wurde das ja abgefeiert, auch hier, und das müssen wir auch alle, und jetzt machen wir hier unsere agilen Teams, und agil ist toll, gar keine Frage. Aber trotzdem, warum fällt uns das so schwer? Weil wir halt in unserer Kultur geprägt sind, dass das geht doch nicht. Wir können doch jetzt nicht eine Entscheidung heute treffen und in 3 Tagen mach mal eine Kehrtwendung. Da zieht uns ja die Fußnägel hoch. Und genau das ist es. Also man kann auch dann bestimmte Methoden nicht eins zu eins eben übertragen auf unsere Kultur oder auf eine andere, sondern man muss immer gucken, was davon funktioniert bei uns, warum und wie und warum eventuell nicht. Was gibt es da für kulturelle Hindernisse?
Ich glaube aber, dass man auch berücksichtigen muss, was ist eher erfolgsversprechend. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Startup-Szene in Deutschland ist im Vergleich zu den USA zum Beispiel, dann muss ich sagen, so sehr ich ja eigentlich in der Prägung deutsch bin und so sehr ich Verlässlichkeit in der Führung und in der Entscheidungsfindung bevorzuge, sehe ich schon auch, dass eine höhere Flexibilität und dieses Fail Fast auch andere Erfolge bringt. Und ich glaube, dass wir allein dadurch, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir hier kulturell geprägt sind und dass es eine andere Möglichkeit gibt, sind wir aber auch lernfähig. Und ich glaube, dass Agilität auch bei uns möglich ist. Und ich glaube, dass auch wir Fail-Fast-Mentalität und schnellere Entscheidungsprozesse durchaus auch bei uns einsetzen und einführen können. Wir müssen es aber, wir dürfen es nicht mit der Brechstange tun. Ich glaube, dass wir wissen müssen, wo wir ansetzen, wie wir die Leute mitnehmen, wie wir das Team mitnehmen, wie wir kommunizieren, wie wir alle integrieren, ne? Also ich glaube, das kannst du eben nur, wenn du weißt, du brauchst hier einen Shift. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Veränderung hier in unserem Vorgehen. Wir müssen agiler werden, wir müssen flexibler werden. Nur müssen wir das eben richtig anpacken und nicht mit dem Hammer sagen, so jetzt müssen wir alles anders machen. Und das wurde halt in den 2000ern und so weiter, war das natürlich ein großer Renner der 90er Jahren auch, ne?
Ja. Und so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, denke ich auch an der Stelle, du musst immer überlegen, wo passt so eine Methode. Also bei Startups funktioniert's, aber wenn ich halt im operativen Geschäft oder wenn ich an meine Steuerberater denke, ach, jetzt machen wir mal Fail Fast und Fehlerkultur wird so, ja, wir arbeiten mal 80% auf der 80%-Ebene. Die Bilanz, wenn 80% stimmt, dafür schneller fertig ist, macht's ja nichts, weil die Betriebsprüfung wird dann entsprechend die Fehler finden. Das geht natürlich nicht, sondern an welchen Stellen funktionieren welche Methoden und dann kommt.
Ja, also Thema Fehlervermeidung ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt, gerade in der Steuerberatung. Das sehen wir ja auch, ne? Also von unseren Märkten. Wir sehen natürlich auch die großen Unterschiede der Märkte der Steuerberater in den USA zu Deutschland. Also mit der grundsätzlich ähnliche Strukturen und Workflows haben, aber eine ganz andere Herangehensweise an viele dieser Themen. Und das ist schon spannend und das kannst du nicht adaptieren. Also das musst du
Nee.
tatsächlich ganz regional auch angehen.
Ja, genau. So, meine Güte, das macht so viel Spaß, über dieses Buch zu reden. Wir legen jedem ans Herz, es zu tun. Tolle Geschichten, tolle Erkenntnisse. Hast du zum Abschluss noch eine Geschichte oder einen Punkt, wo du sagst, na, den wollen wir jetzt aber unbedingt noch loswerden?
Ja, ich habe, also ich, was ich total, ich muss eine Geschichte, die
Ja.
sie ganz zu Anfang bringt, die fand ich unglaublich süß. Es ging um diese Feedback-Methodik. Sie erzählt, dass sie als, dass sie eine Kundin hat, eine französische Führungskraft, die in die USA geht und die Time of her Life hat, die findet das total toll und die hat das Gefühl, dass sie wahnsinnig erfolgreich ist und hat richtig Spaß an diesem Job. Und ruft ihm Aaron an und ne, es gibt ja immer noch so ein paar Follow-up-Calls und ist total happy. Und Aaron spricht dann eben auch mit ihrem Boss und da zeigt sich ein ganz anderes Bild. Der ist furchtbar verzweifelt und ist gar nicht zufrieden mit ihren Leistungen und findet das ganz schlimm und sagt immer, ich erkläre ihr das ständig, ich erkläre ihr das ständig und sie versteht es einfach nicht und es ist ihr egal und sie nimmt das Feedback nicht mit und sie ignoriert meine Kritik. Während die französische Führungskraft das gar nicht verstanden hat, offensichtlich, dass es da irgendeine Form von Kritik gibt, weil, wie du vorher gesagt hast, diese Sandwich-Methode, Amerikaner geben Kritik in positive Messages verpackt und ganz viel positive Messages und dazwischen ist dann irgendwo die Kritik. Man könnte ja doch mal drüber nachdenken, gewisse Dinge vielleicht anders zu machen. Die Franzosen sind da genau anders. Die sagen dir klipp und klar, sehr direkt, auch die Lehrer den Schülern, was sie nicht gut finden. Und sind aber gleichzeitig mit Lob eher zurückhaltend. Es wird wenig gelobt, es wird aber sehr deutlich kritisiert. Und bei den Amerikanern wird halt sehr viel gelobt und in dem Lob ist irgendwo die Kritik versteckt. Und die haben sich überhaupt nicht verstanden, die zwei. Und ich fand diese Story so plakativ und so, also lustig, mir tut natürlich leid für diese Führungskraft, aber nachdem die drüber gesprochen haben, war für beide Seiten klar, wie es weitergehen muss. Und ne, sie konnten dieses Thema lösen. Und ich fand das auch sehr, sehr positiv, weil ich denke, genau die Message ist auch versteckt in dieser ganz frühen Geschichte in diesem Buch. Wenn wir das auf den Tisch legen und wenn wir vielleicht auch mit einem Coach oder mit jemandem, der uns da anleitet, Konflikte grundsätzlich versuchen zu lösen, gerade auf dieser Ebene, dann geht das auch. Und dann können wir weitermachen.
Ja, ganz genau. Sehr schön. Ich fand es auch eine tolle Geschichte und ich schließe auch mit einer meiner lustigsten Geschichten. Ist es beim letzten Kapitel, wenn es ums Scheduling, also um Zeitgefühl geht, da sind wir Deutschen natürlich ganz vorne auf der Skala von wegen pünktlich und es muss alles geplant sein und langfristig im Vorhinein. Und es gibt eben insbesondere afrikanische Länder, die sind halt auf der Zeitskala ganz woanders, nämlich da ist die Zeit eher flexibel. Und da ist ein nigerianischer, weiß gar nicht, was er jetzt macht, ist ja auch nicht so wild. Der schreibt, ja, der soll eine Rede halten, eben eine Keynote-Speech in Deutschland. Und er wird 5 Monate vorher bekommt er das Mail von der Organisatorin dieses Kongresses. Er soll bitte ankreuzen, was er zum Mittag essen will. 5 Monate vorher. Und er schreibt es so, woher soll ich jetzt wissen, was ich in 5 Monaten essen will? Und dann schreibt er das, wusste ich nicht, das finde ich sehr lustig. Er schreibt ihm, er ist aus dem muslimischen Part von Nigeria. Und da gibt es auch keine fixen Ferientage zum Beispiel, sondern der Präsident guckt in den Mond, er schreibt es so nett, und wenn der Mond richtig steht, sagt er, Ferien beginnen jetzt. Und das ist deren Zeitempfinden. Und das fand ich aber so süß, weil das kenne ich auch. Ich bin ja auch öfter als Referentin unterwegs und da wirst du 3 Monate vorher musst du ankreuzen, was du zum Mittagessen willst. Also da bin ich mal gar nicht deutsch. Ich sage immer, das weiß ich früh ja noch nicht mal, was ich abends essen will. Und da sieht man aber wirklich diese Extreme bei dieser Skala, die führen dann schon auch zu sehr lustigen Ergebnissen.
Ja, definitiv. Das fährt man ja auch im Alltag schon, ne?
Ja,
Also, wenn mich mein Mann morgens fragt, was ich am Abend essen will, bin ich auch schon überfordert.
genau. Sehr schön. Und also wirklich, das ist ein tolles Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. Und es kommt ja auch sehr viel wirklich über Sprache auch drin vor. Das fand ich spannend an der Stelle mit Linguistik und welche Wörter werden an welcher Stelle, haben die welche Bedeutung. Ich weiß nicht, ich gebe dir jetzt noch einen kleinen Buchtipp so als nette Sommerlektüre und für alle Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kennst du es auch schon. Das Buch heißt Lost in Translation. Sagt dir das was?
Ja.
Von der Ella Frances Saunders. Das ist so herzzerreißend, süß, niedlich, toll. Es werden einfach Worte aus Ländern gezeigt, die es nur in dieser Sprache gibt. Und dann werden sie erklärt und es sind so schöne Worte dabei. Und dann gibt es eine goldige Illustration dazu. Also ganz hervorragend kann ich jedem nur ans Herz legen. Holt euch dieses kleine Büchlein. Auch das sagt ja was über ein Land, über eine Kultur aus. Hast du es da
Ich
hinter
gucke
dir?
gerade, ich habe es nämlich geschenkt bekommen und ich habe es angelesen und es liegt, es war eines dieser Bücher, die auf dem Stapel liegen neben meinem Bett und ich habe es neulich hier ins Regal gestellt, aber ja, aber ich nehme das zu Herzen, ich werde es nochmal rausziehen und über die Sommerferien mal lesen.
Ja, genau. Warte mal, ich guck mal, ob ich ihn gerade. Also genau, zum Beispiel gibt es ein griechisches Adjektiv, das heißt Glasven. Nee, Glasven ist das, Moment, das ist von Wales, das ist ein Noun, das muss ich schauen, ich habe es am Kindle, da ist es immer so ein bisschen so rum. Das ist Glasven ist ein sarkastisches Lächeln, dem du nicht so leicht entkommst. Also da lächelt dich halt einer an und ah, ich weiß, was du meinst, und dann so mit Augenzwinkern. Und da gibt es ein eigenes Wort dafür. Das finde ich total.
Witzig.
Blue Smile heißt es übersetzt, wörtlich. Ein
Blumenschmale.
sarkastisches Lächeln.
Ja,
Sehr süß.
das ist süß. Ja, ich finde das super, super spannend. Also da freue ich mich drauf, weil ich ja natürlich in unserem deutsch-englischen Umfeld, das wir zu Hause auch haben, immer wieder merke, dass im englischen Sprachgebrauch einige deutsche Wörter eingefallen, wie Weltschmerz, ne? Oder
Ja,
ne, so klassische deutsche Wörter, die da auch eine ganz eigene Bedeutung haben. Und also es ist auf jeden Fall super spannend, da freue ich mich drauf. Gute Idee, Dankeschön.
gerne. Und jetzt muss ich dir noch was zum Abschluss erzählen, weil das nochmal netterweise hierzu passt. Ich war ja im Mai in London bei der Accountex und abends haben wir uns getroffen. Der Steuerberater, der Martin, der dabei war, hat in London mal eine Zeit lang gelebt, hat da Freunde und dann haben wir uns zum Abendessen noch mit denen getroffen. Und dann saß neben mir ein Mann, der ist in der Pflege tätig, also ist also im Krankenhaus, ganz nett, so ein bisschen geplaudert. Und dann sagt er zu mir, Angela, mich würde mal interessieren, was sind denn die drei klassischen Vorurteile, die Deutsche über Engländer haben? Ne? Das fand ich mal ein schönes Smalltalk. Habe ich halt gesagt, ja, von wegen, sie stehen immer in der Schlange, sie sind immer freundlich und so, hat er gelacht, ja, das kennt er auch. Und dann habe ich halt gesagt, na und was denken die Engländer über Deutsch? Und er sagte, ja, also das, was ich unbedingt loswerden muss, ich habe gehört, es gibt ja eine eigene Quiz-Sendung in Deutschland, wo es nur darum geht, dass man irgendwelche Obst- oder Gemüsesachen oder irgendwas in möglichst zwei gleiche Hälften zerteilt, dass die gleich viel wiegen. Und dann ich so, was? Da ist mir eingefallen, es gibt so ein paar Shows Schlag den Star oder sowas. Da gibt's das als kleine Abteilung, ne? Da kriegst du eine Melone und du musst den zwei gleiche Teile, dass die gleich wiegen, teilen oder ähnliches. Und das wird in England gerade kolportiert, als das ist die typisch deutsche Quiz-Sendung. Was sagt das über uns? Frage ich mich jetzt auf der kulturellen Ebene.
Autsch, das, ja, darüber kann ich jetzt den Rest des Tages nachdenken. Das ist echt interessant. Was hat er
Hast du
denn
mal?
sonst, was hat er denn sonst noch gesagt? Also abgesehen davon.
Nee, also eben genau dieses immer super pünktlich, wobei das sind die Engländer ja auch sehr zurückhaltend, also so sag ich mal so sachlich. Das habe ich auch, das fand ich auch noch mal gut. Tatsächlich, das ist ein Wort, das so gar nicht übersetzt werden kann. Das deutsche Wort für Sachlichkeit. Das Beispiel bringt sie auch im Buch. Das deutsche Wort für, also zwar objective, aber in den anderen Sprachen hat es eine andere Bedeutung. Also dieses Sachlichkeit im Sinne von, das kommt da in dem Zusammenhang von Überzeugen, von Persuasion, dass in der deutschen Kultur musst du erstmal die Rahmenbedingungen erklären. Also warum, wie bin ich zu dieser Erklärung gekommen? Was hat dazu hingeführt? Wissenschaftliche Hintergründe. Und dann kannst du dein Argument bringen. Das ist die Sachlichkeit. Und in anderen Kulturen ist es eben genau anders, wo du sagst, hey, ich bringe erstmal die Beispiele und was ist ein Tolles dabei und warum machen wir das? Es ist so, das ist der Nutzen und irgendwann hinterher kannst noch erzählen und übrigens basiert es auf der Studie XY.
Ja, du, aber das ist was, ganz kurz noch vor Abschluss, das ist was, das habe ich tatsächlich, das ist mein tägliches Doing in der externen Kommunikation auch. Wir sind ja natürlich gerade Accountex und Co., wir sind ja auch in Großbritannien. Ich muss meinen Funnel in Großbritannien genau gegensätzlich aufbauen zu dem in Deutschland, weil in Deutschland zählen Zahlen, Daten, Fakten und nicht, was irgendwer erzählt, irgendwelche Beispiele, das interessiert erstmal nicht. Sachlichkeit. Während in UK ist es interessanter, was sagen denn andere? Ne? Gib mir mal Beispiele. Ne? Also es ist komplett anders, auch in der, also auch aus unternehmerischer Perspektive, nicht aus Teamperspektive, ist es genau anders. Und das fand ich auch super spannend, das genau das, was du jetzt auch gerade erklärt hast. Ja.
Ja, genau. Und ist egal, jetzt haben wir eh schon überzogen. Das bringt sie nämlich im Buch auch nochmal als Beispiel, fand ich sehr, sehr einleuchtend. Das ist, sind die zwei Herangehensweisen, wie du eine Sprache lernst. Fängst du mit der Grammatik an, lernst die einzelnen Wörter und dann kommst du ins Sprechen oder machst du es umgekehrt, einfach nur sprechen, 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 ganz ohne Grammatik und hinterher suchst du die Erklärung für, warum wird das eine so und so der Satz ge gebildet. Also auch wieder an der Stelle sehr, sehr aufschlussreich gewesen für mich. Und insofern danke, liebe Sabine, dass du mir dieses Buch empfohlen hast, weil ich habe es nicht gekannt vorher. Und hundertste Sendung, das ist genau das, was ich so sehr an diesem Podcast schätze, dass mir Bücher vorgeschlagen werden, auf die ich selber im Leben nicht gekommen wäre. Und insofern bereichert das auch meinen eigenen Wissensschatz und das ist so toll.
Das ist toll. Super. Danke, danke nochmal auch für die Einladung. Und ich habe jetzt natürlich noch alle deine Folgen, deine 100 Folgen abzuarbeiten. Nein, stimmt gar nicht. Nicht mehr 100, sondern nur noch 90. aber ich habe auch schon ganz viele Bücher markiert auf Amazon, die ich jetzt unbedingt noch brauche. Ich find, das ist eine super Plattform. Ich bin ja auch so eine Leseratte und genieße das auch. Ich bin ganz froh um deinen Podcast und herzlichen Dank nochmal und herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung.
Ja, danke dir, Sabine. Also an die Hörerinnen und Hörer, ciao und bis zum nächsten Buch.
Tschüss!
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.